Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen zum Blick in die Länder. In den Nachrichten haben wir es gerade gemeldet. Nach der tödlichen Attacke auf einen Jogger ist die Bärin aus Norditalien eingefangen worden. Bären, aber vor allem Wölfe, nimmt Bayerns Ministerpräsident Söder jetzt ins Visier. Den Abschuss von Wölfen will er erleichtern. Die bayerische Landesregierung hat dazu getagt. Was dahinter steckt, hören wir gleich von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Werben für das Ehrenamt. Wie können ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für Projekte gewonnen werden? Da gibt es einen Verein in Hamburg, der sich genau dafür einsetzt. Wie genau und wie gut das funktioniert, erfahren Sie dann. Und Recycling ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern hilft ja auch, Geld zu sparen. Das gilt auch für Museumsinventar, Vitrinen etwa, die extra für Sonderausstellungen großer Museen angeschafft werden. Wohin damit aber dann, wenn die Ausstellung beendet ist? Auch die Frage beantworten wir Ihnen hier. Gerade hat auch der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern wieder gefordert, härter gegen den ja streng geschützten Wolf vorzugehen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Schafe, Ziegen, Rinder. In vielen Regionen Deutschlands gibt es daher auch zum Teil hitzige Debatten, wie mit dem Tier umgegangen werden soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist da jetzt hervorgetreten. In Bayern soll der Abschuss leichter möglich werden. Heute hat das bayerische Kabinett dazu beraten. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke hat die Ministerratssitzung verfolgt, ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Die Sitzung, Herr Watzke, ist gerade zu Ende gegangen und hat was in Sachen Wolf erbracht?
Dass Bayern den Abschuss von Wölfen im Freistaat deutlich erleichtern will, und zwar schon bis zum Monatsende, also bereits vor dem Beginn der Weidesaison, soll das in trockenen Tüchern sein, hat Söder nach der Kabinettssitzung gesagt. Das sei klare gemeinsame Linie der Staatsregierung. Die Details soll das Umwelt- und das Agrarministerium bis zur kommenden Woche ausarbeiten. Aber Söder hat schon eine sehr weitgehende bayerische Regelung angekündigt, hat sich da an Tirol, also dem österreichischen Nachbarbundesland, orientiert. Dort ist auch eine strenge Wolfsregelung in Kraft getreten. Und Söder sagt, der strenge Schutzstatus des Wolfes sei im Freistaat Bayern eigentlich in der Form nicht mehr angemessen. Denn die klassische Natur- und der Kulturraum Alpenraum könnten dadurch gefährdet sein, hat er gesagt. Schon gestern hatte sich Söder nach der Sitzung des CSU-Präsidiums folgendermaßen zum Wolf und zum Bären geäußert.
Uns beschäftigt immer mehr die Sorge um Beutegreifer in Bayern. Insbesondere der Wolf und mittelfristig vielleicht sogar auch andere Tiere. Für uns ist der Wolf im Alpenraum, aber auch in der Rhön von zunehmender Herausforderung. Nicht nur für den Bereich der Nutztiere, sondern auch ganz besonders für die Menschen. Die Sorgen sind enorm groß.
Der Verordnungsentwurf, der Söder vorschwebt, der sagt, eine drohende Rudelbildung soll verhindert werden und der Erhaltungsstatus des Wolfs soll als gut definiert werden, damit eine Entnahme dort, wo es nötig sei, dann auch erleichtert und beschleunigt vorgenommen werden könnte.
Aber Sie sagen, es ist ein strenger Schutzstatus. Das dürfte wahrscheinlich Widerspruch fordern, auch seitens von Umweltverbänden, richtig?
Das tut es. Die haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen auch schon in diese Richtung geäußert, sind gegen Söders Pläne. Es gibt jetzt noch keine ganz frische Reaktion auf diesen Kabinettsbeschluss, denn der ist ja auch erst seit ein paar Minuten öffentlich. Aber ja, da wird es viel Widerstand von bayerischen und Bundesumweltverbänden geben.
Und da geben Sie das Stichwort Bundesumweltverbänden. Wir leben in einem föderalen System. Kann Bayern so einfach auf eigene Faust Maßnahmen gegen Wölfe oder Bären beschließen?
Nein, das kann es nicht. Tatsächlich ist der Schutzstatus des Wolfes in bundes- und europarechtlichen Verordnungen geregelt. Die kann Bayern nicht so einfach aushebeln. Wenn man einen Wolf abschießen will, dann muss dieser Wolf eine konkrete Gefahr für Leib und Leben von Menschen darstellen. Nur um beispielsweise Weidetiere zu schützen, kann man Wölfe so einfach nicht entnehmen. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat das heute nach der Kabinettssitzung schon auch deutlich gemacht. Man bewege sich da recht auf dünnem Eis. Allerdings ist gut möglich, dass Markus Söder gerade diese Gefahr für Leib und Leben von Menschen durch Wölfe dann sozusagen ins Feld bringt. Er hatte sich da in dieser Richtung gestern schon geäußert.
Der Wolf ist so stark mittlerweile vorhanden, dass wenn wir jetzt nicht eine klare Grenze ziehen, große Gefahren nicht nur für die Nutztiere, sondern auch für die Menschen entstehen können. Für uns steht der Mensch im Alpenraum an allererster Stelle.
Aber nochmal, es wird dann komplizierte Verhandlungen oder eben auch Streit und Ärger mit dem Bund geben. Vielleicht ist aber genau das auch etwas, was Söder im Wahlkampf in Bayern vorschwebt.
Wieder ein wichtiges Stichwort. Im Oktober stehen da Landtagswahlen an. Also möglicherweise auch wirklich gezielt jetzt gesetzt?
Naja, ich meine, man muss sagen, und das muss man Söder zugutehalten, die Debatte ist jetzt gerade da. Nicht nur über den Wolf, sondern auch über den Bären. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. In diesen Stunden ist im Trentino eine Bärin gefangen worden, die einen Jogger getötet hatte. Also das Thema wird in Bayern heiß diskutiert. Es ist kein einfaches Thema. Es ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt auch keine so deutlichen Mehrheiten dafür, dass man Wölfe nun abschießt oder einen Bären abschießt. Und es gibt ein gutes Beispiel aus Bayern, wie gefährlich dieses Thema Wolf und Bär ist. Ich muss da an Edmund Stoiber erinnern. Vor 20 Jahren hatte er über den Bär Bruno, übrigens der Bruder von der jetzt gefangenen Bärin in Trentino, folgende Worte gesagt.
Nun haben wir ein Normalverhalten. Der Bär lebt im Wald, geht niemals raus reißt vielleicht 1 bis 2 Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen sich verhaltenen Bär, dem Schadbär und dem Problembär.
Und Edmund Stoiber ist damals selber zum Problembär geworden, weil er in dieser Bärendebatte keine gute Figur abgab. Markus Söder ist sicherlich medial gewandter als Edmund Stoiber das damals war. Aber auch Markus Söder sollte aufpassen, denn dieses Thema, da gibt es viele Fallstricke. Söder versucht gerade in Bayern im Wahlkampf, sich als gnädiger Landesvater zu präsentieren, obwohl viele wissen, er ist eigentlich ein Wolf. Also er versucht, sich als Wolf im Schafspelz darzustellen. Wenn er diese Wolfsdebatte nicht richtig angeht, dann ist es gut möglich, dass er bald als Schaf im Wolfspelz dasteht. Also das ist gefährlich, aber Söder wird es versuchen und dann könnte der Wolf tatsächlich auch zum Wahlkampfthema in Bayern werden.
Aber noch ist das ja auch nicht ausgemachte Sache, haben Sie uns ja erklärt. Vielen Dank, Michael Watzke, über die Wölfe im Visier in Bayern. Ob im Sportverein, in sozialen Einrichtungen, in Hilfs- oder Naturschutzorganisationen, an Schulen, in Kulturbetrieben, Krankenhäusern, Hospizen. Überall werden Menschen gebraucht, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das machen auch schon viele. Ohne ihr Engagement würde vieles ja in dieser Gesellschaft nicht rundlaufen. Weil es so viele Bereiche sind und so viele Hände und Köpfe gebraucht werden, heißt es immer wieder Ehrenamtliche gesucht. Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern, das hat sich der Hamburger Verein Tatkräftig e.V. vorgenommen. Wie das funktioniert, hat sich unser Reporter Axel Schröder erklären lassen am Beispiel eines Gartenprojekts in Hamburg-Wilhelmsburg, das sich an Kinder und Jugendliche richtet und das eben auch stark vom Ehrenamt getragen wird. Werben also um Helferinnen und Helfer an einem ziemlich verregneten Tag.
Kurz bevor es losgehen soll, regnet es noch. In einem Unterstand im Kreativgarten Wilhelmsburg erklärt Katrin Milan gerade 20 Menschen aus der Werbebranche, welche Arbeiten gleich anstehen.
Wir gehen dann nach draußen und machen eine kleine Hecke aus diesen Himbeeren. Also ungefähr 30 Pflanzen sind bestellt und in den nächsten Wochen pflanzen die Kinder das ein. Wir machen die Löcher und am Rand so eine Rasenkante, damit der Rasen nicht gleich wieder reinwächst. Genau.
Katrin Milan hat den Kreativgarten Wilhelmsburg vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Auf einer Brachfläche in Hamburg-Wilhelmsburg hat sie zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern, mit Helfern aus ganz Hamburg, eine grüne Oase für die Kinder im Viertel geschaffen. Mit 2 ausgebauten Bauwagen, mit Hühnern und Hasen, Gemüsebeeten und einer Werkstatt.
Wir haben ja auch ganz viele tolle Schmetterlinge und Vögel, weil es ein bisschen wild alles ist, ein bisschen naturnah. Und unsere eigenen Bienen finden das toll. Genau, und das für die Kinder ist das auch ganz toll.
Langsam hört der Regen auf. Für die Werberinnen und Werber kann die Gartenarbeit gleich losgehen. Vorher erzählt Julia Warnecke von Tatkräftig e.V., was die Idee hinter dem Verein ist, über den die Werbetreibenden zu ihrem ehrenamtlichen Garteneinsatz gekommen sind.
Also ihr seid heute hier unter dem Motto ein Team, ein Tag, ein Ziel. Das ist auch das Motto von Tatkräftig. Das Anliegen von Tatkräftig ist, Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern.
Die Ehrenamtlichen machen sich fertig, greifen sich Gartenhandschuhe und die bereitstehenden Spaten. Mit dabei ist Alexander Tarvenkorn aus dem Führungsteam der Werbeagentur Initiative Media.
Wir machen diesen Social Day mehrfach im Jahr, also bei uns heißt der Social Day, und versuchen immer gemeinnützige Organisationen zu unterstützen und wie gesagt für uns mal das so ein bisschen zu verbinden, was außerhalb vom Büro zusammenzumachen und dabei Organisationen zu helfen.
Ein paar Meter weiter sticht seine Kollegin Steffi Oerkwitz schon ihren Spaten in den Rasen.
Ich mache hier gerade die Rasenkante neu, beziehungsweise befreie diese Steinkante hier von ja, so ein bisschen Wildwuchsrasen und genau, einfach wieder ein bisschen frisch machen und alles neu herrichten. Ist ja mal was anderes zum Büroalltag und es macht echt Spaß und man sieht auch gleich Ergebnisse, die man schafft.
Auch die große Sandkiste wird von altem Herbstlaub befreit, wird mit dem gerade angelieferten Sand wieder aufgefüllt. Mittendrin ist Dana Bohnefeld, eigentlich zuständig für Grafiken und alle visuellen Aspekte von Werbekampagnen.
Ich bin ein typisches Stadtkind mit Balkon. Also so richtige Gartenarbeit mit jetzt anpacken ist schon was Neues. Aber es macht Spaß. Und dann ist man motiviert, deswegen sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus.
Dass die Helferinnen und Helfer so motiviert sind, liegt auch daran, dass alle von sich aus dabei sind. Wer den Tag, den Social Day, lieber im Büro verbringt, darf das tun. Der Verein Tatkräftig e.V. arbeitet in Hamburg mit 200 gemeinnützigen Organisationen zusammen, vermittelt ihnen Freiwillige. Nicht nur für Gartenarbeit, sondern für ein ganz breites Einsatzspektrum, sagt Julia Warnecke vom Tatkräftig e.V.
In dem Bereich gibt es Renovierungen, bei Umzügen helfen. Dann gibt es auch die sogenannten eher betreuenden Einsätze, dass man zum Beispiel einen Ausflug macht mit Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel eine Hafenrundfahrt oder zum Beispiel eine Schulklasse geht in ein Seniorenheim und dann machen die da mit den Senioren Schach- und Spielenachmittag.
Die Erde für die Brombeerbüsche ist schon ausgehoben und abtransportiert. Nur der Plattenweg zwischen den Beeten muss noch ausgebessert werden. Ein langjähriger Unterstützer des Kreativgartens schneidet mit einem riesigen Trennschleifer neue Betonplatten zu. Der Werber Alexander Tarvenkorn steht daneben, Ohrenschützer auf dem Kopf und gießt aus einer Kanne Wasser zur Kühlung auf den Sägespalt und ist, wie seine Kolleginnen und Kollegen, hochzufrieden.
Aber macht Spaß. Da siehst du schon, waren wir schon, da hinten waren wir schon. Und dann haben wir hier hoffentlich, wenn wir heute fertig sind, alle Stolperfallen beseitigt.
Und auch Katrin Milan, die Chefin im Kreativgarten, ist froh, dass die Werberinnen und Werber den Garten fit für den Sommer gemacht haben.
Jetzt muss noch ein bisschen Beton noch rein, um die Steine zu befestigen. Genau. Und es wird noch ganz viel repariert und wir wollen auch noch hier innen drin was reparieren. Und die Sonne scheint, das ist wunderbar. Also, ich bin super zufrieden.
Axel Schröder berichtete über den Hamburger Verein Tatkräftig e.V., der das Ehrenamt vermitteln hilft. Objekte sammeln, für nachfolgende Generationen bewahren und sie für die Öffentlichkeit eben auch zugänglich machen, das gehört zu den Museumsaufgaben und ist nicht nur mit viel Arbeit verbunden, sondern kann mitunter auch ganz schön viel Geld kosten. Man braucht Equipment und Mobiliar, am besten immer gerade zugeschnitten auf das jeweilige Ausstellungsdesign. Museen, die sich das leisten können, die schaffen immer mal wieder Neues an und sortieren das Vorhergenutzte dann natürlich auch aus. Lagerräume füllen sich mit noch fast makellosen Gegenständen. Teils landen die gar auf dem Müll. Warum also nicht wiederverwerten, haben sich zwei technische Museumsberater aus Hessen gefragt und die Plattform How to Reuse ins Leben gerufen. Die ersten Ausstellungselemente haben den Besitzer gewechselt und Anke Petermann hat sich angeschaut, wer vom Museumsrecycling bereits profitieren konnte. Dafür ist sie ins hessische Neu-Isenburg gefahren, in den Stadtteil Zeppelinheim und, der Name weist schon darauf hin, was für ein Museum man dort besuchen kann.
Die Siedlung Zeppelinheim wurde Mitte der 1930er Jahre gegründet, als der Frankfurter Flughafen mit dem Transatlantikverkehr der Zeppeline vor allem auch Luftschiffhafen war. Heute ist die Luftschiffersiedlung ein Teil von Neu-Isenburg. Und die Stadt trägt seit Ende der 1980er Jahre gemeinsam mit dem Verein für Zeppelin Luftschifffahrt das örtliche Zeppelin Museum mit. Viele wertvolle und empfindliche Ausstellungsstücke haben die Vereinsmitglieder beigesteuert, erzählt Museumsleiter Christian Kunz.
Gerade die beiden Vitrinen, vor denen wir hier stehen, die zeigen Zeppelin-Luftschiffer-Uniformen aus verschiedenen Jahrzehnten.
Und zwar an mannsgroßen Modellen.
Von einer Uniform, die von einem Marineluftschiffer im Ersten Weltkrieg getragen wurde, über die Arbeitskleidung der Mechaniker in den Motorengondeln, eine Ausgehuniform, die man in Rio de Janeiro getragen hat, wenn der Zeppelin nach Südamerika gefahren ist.
Doch in den beiden Vorgängervitrinen waren die 100 Jahre alten Textilien nicht mehr sicher. Sonnenlicht und Temperatur Schwankungen drohten den Stoff spröde und brüchig zu machen.
Die meisten technischen Exponate sind ja aus Metall, Aluminium oder so. Da macht man sich erstmal keine Gedanken, wie lange die noch halten. Bei den Uniformen oder bei alten Zeppelin-Fahrkarten sieht das schon wieder ganz anders aus.
Museumsleiter Kunz stand im Kontakt mit den technischen Museumsberatern Ender Ösak und Roman Kuch. Finanziert vom Hessischen Museumsverband hatten die beiden das Zeppelin-Museum schon mit einer Energieberatung nach vorn gebracht. Als ein westfälisches Kunstmuseum auf ihrer Recycling-Plattform How to Reuse drei riesige Vitrinen mit Platz für mannsgroße Exponate einstellte, erinnerten sich die Berater an die Konservierungsnöte von Museumsleiter Kunz.
Und Herr Ösak sagte, es gibt die Möglichkeit, dass Sie die Vitrinen nur für die Transportkosten bekommen können.
Eine Spezialspedition brachte die zerlegten Glasschränke zum Zeppelin-Museum ins hessische Neu-Isenburg. Statt Lagerraum zu blockieren oder Müllberge zu vergrößern, werden die Großvitrinen aus dem Westfälischen Kunstmuseum jetzt wiederverwertet. 350 Kilometer weiter südlich sichern sie den empfindlichen Luftschifferuniformen im Zeppelin-Museum Neu-Isenburg die Zukunft. Der Museumsleiter strahlt.
Das alles zusammen mit ganz vielen Kleinigkeiten über Nähzeug, Uniformteile, Ausrüstungsstücke, Schuhe können wir hier jetzt sicher für die nächsten Jahrzehnte dem Publikum zugänglich machen. Und da freuen wir uns natürlich sehr.
Das Recycling der mit hohem Energieaufwand hergestellten Vitrinengläser spart auch Kohlendioxid ein, sagt Roman Kuch. Gemeinsam mit Ender Ösak betreibt der Museumsberater die How-to-Reuse-Plattform bislang nebenbei. Weil das Museumsmobiliar wegen vieler Spezialanforderungen kompliziert ist, stellen sie die Inserate derzeit noch selbst ein.
Wir sind in vielen kleinen Museen unterwegs gewesen und haben immer wieder gehört, wir bräuchten hier mal noch was Neues und wir haben aber kein Budget. Dann waren wir in großen Museen unterwegs, die haben gesagt, guck mal hier, das Lager, das quillt über, wir müssen Sachen loswerden oder wir verschrotten. Wir haben auch schon mit Mitarbeitern von Museen gesprochen, die gesagt haben, ach, manchmal tut es mir auch ein bisschen in der Seele weh, die Vitrine ist noch gar nicht so sehr alt oder das Ausstellungselement und wir müssen es jetzt eigentlich wegschmeißen, weil wir keinen Platz dafür haben.
Die Idee einer Recyclingbörse lag also nah. Auch die Museumsverbände fördern Wiederverwertung. Doch allein mit einem Newsletter lassen sich Gesuche und Angebote nicht so systematisch vernetzen.
Das möchten wir ein bisschen effizienter gestalten, deutschlandweit dann.
Der Sächsische Museumsbund meldete unlängst den Start der neuen Tausch- und Handelsplattform, entstanden in Partnerschaft mit dem Deutschen Museumsbund.
Tja, was man so alles recyceln kann, eben auch Museumsinventar. Anke Petermann war das. Diese Sendung, Deutschland heute, die geht für heute zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Nachmittag.